Himmel und Erde werden vergehen, doch deine Worte, sie bleiben bestehen. Das ist eine wichtige Hoffnungsbotschaft, die ihr gesungen habt. Denn alles das, was zerstörerisch ist, alles das, was uns jetzt überwältigt an Not und an Problemen, alles, wo wir merken, dass wir nicht zurechtkommen, alles das ist irgendwann zu Ende. Und Jesus baut was Neues. Und wenn er stärker ist. Und auch alles das, was jetzt schon schön ist, alles das, was jetzt gut ist, alles, woran wir uns freuen, alles das wird nochmal getoppt, wird nochmal besser, wird nochmal schöner. Und in der Zwischenzeit, bis das passiert, sind wir aufgerufen, das Gute, das Gott auf dem Herzen hat, zu hören, aufzunehmen und zu tun. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das ist unser Gebet und es ist gleichzeitig unsere Aufgabe und Gott will uns damit hineinnehmen. Und damit das eine Richtung bekommt und nicht der eine dahin zieht und der andere da und der eine will zurück und der andere will geradeaus, es ist wichtig, dass wir uns dass wir unserem Gemeinde auch eine Richtung geben, dass wir sagen, dahin wollen wir. Und deshalb haben wir Leitsätze entwickelt, und ihr seht sie schon, die sind immer noch im Werden, aber jetzt sind sie erstmal so da. Also herzliche Einladung, sich weiter damit zu beschäftigen. Und wir haben, sie sind wie Leitplanken. Und manchmal denken wir, dass Gott so führt, dass es gibt eine Spur, eine Bahn, und die müssen wir finden. Das ist manchmal auch so. Aber meistens ist die Bahn so groß und hat vielleicht 6 Spuren oder 3 oder 10. Und er sagt, die Richtung ist klar, aber auf diesen Spuren können wir wechseln. Und dann gibt es Leute, die haben sehr schnelle Autos, die können rasen. Und es gibt andere, die tuckern da auf der rechten Spur lang. Aber alle sind in die gleiche Richtung unterwegs. Und das ist extrem wichtig, wenn wir gemeinsam für Jesus unterwegs sein wollen. Und deswegen sind diese Leitsätze wichtig, und sie sind wichtig nicht fürs Papier, sondern um sie zu leben. Das ist eine Aufgabe für dieses Jahr und für die nächsten Jahre. Also das haben wir nicht einmal abgehakt. Und wir haben uns mit dem ersten Leitsatz 3 Predigten lang beschäftigt. Mit den nächsten beiden kommt jeweils eine Predigt. Also wir wollen eine Gemeinde sein, in der Menschen jeder Generation gemeinsam ein Zuhause finden. Da möchte ich jetzt nicht mehr so viel zu sagen. Das ist 3-mal an 3 Sonntagen entfaltet worden. Heute ist der 2. Leitsatz dran. Wir wollen eine Gemeinde sein, in der Gottes Liebe und sein Wirken oder seine Kraft lebensverändernd erlebt wird. Und der 3. Satz ist, wir wollen eine Gemeinde sein, in der Gottes wir wollen eine Gemeinde sein, die sich jedem einzelnen Menschen zuwendet. Das kommt in 2 Wochen. Also, Leitsatz 2, wir wollen eine Gemeinde sein, in der Gottes Liebe und sein Wirken lebensverändernd erlebt wird. Da habe ich einen Rechtschreibfehler drin. Ja. Seht das drüber weg, voll, hoffe ich. Also, ich will mal ein Beispiel, das übrigens auch das Bild auf Instagram und wahrscheinlich auch auf der Homepage und so widerspiegelt. Wer von euch mag Raupen? Also diese kleinen grünen oder gelblich-grünen oder schwarzen, haarigen, wurmähnlichen Tiere, die auf den Blättern der Bäume rumkriechen und die Blätter fressen. Und die dann auf unseren Tisch fallen, wenn wir gerade Kaffee trinken wollen oder Tee und Kuchen essen im Garten auf der Terrasse. Und dann vielleicht auf unserem Kopf auch landen. Wer mag diese Tiere? Manche haben ja keine Probleme damit, dass die über die Hand krabbeln. Andere finden das ganz eklig. Und diese Raupen haben nur eine Aufgabe, und wahrscheinlich wissen das die meisten. Sie sollen möglichst viel fressen und sie sollen sich dann verwandeln. Das ist ihr Ziel, das ist ihre Aufgabe. Und es gibt eine gute Nachricht, sie werden irgendwann keine Raupen mehr sein. Also entweder werden sie gefressen oder sie werden wunderschöne Schmetterlinge. Einmal werden Menschen ihnen hinterher gucken und es super schön finden, dass da Schmetterlinge im Garten flattern. Wer möchte schon, dass Raupen immer Raupen bleiben? Wer möchte nicht, dass aus diesen Raupen wunderschöne Schmetterlinge werden? Und das ist ein Vergleich für unser Leben mit Gott. Für unser Leben mit Jesus Christus. Gott möchte, dass wir übertragen wunderschöne Schmetterlinge werden. Er möchte, dass in uns seine Schönheit und seine Kreativität sich widerspiegelt, sichtbar wird an uns, einzeln und als Gemeinschaft. Gott möchte, dass wir Freiheit erleben, dass wir fliegen können, dass wir aufhören, auf dem Boden rumzukriechen und den Staub fressen, sondern dass wir uns in die Luft erheben mit seiner Kraft, in seiner Liebe, in seinen Möglichkeiten und einen weiten Blick haben. Das taucht in dem Lied auch auf. Führe mich auf deinen Berg. Gott möchte, dass vielfältige Farben und Formen an uns sichtbar werden und nicht nur grün und gelb und schwarz, sondern andere sollen fasziniert auf uns gucken und sagen, was habt ihr, das ich vermisse und das ich nicht habe? Sagt mir doch, wo ist das Geheimnis? Und deshalb habe ich die Predigt genannt, Veränderung, ja bitte. In der Natur, also gerade bei Raupen und auf dem Weg zum Schmetterling, das geschieht automatisch. Aber dass wir Jesus ähnlicher werden, das ist gemischt. Das ist etwas, was Gott in uns tut und an uns tut. Aber wir sind auch sehr stark daran beteiligt. Und das muss zusammengefügt werden, zusammenpassen. Und die Predigt wird hoffentlich Sehnsucht und Begeisterung dafür wecken, in diesen Veränderungsprozess Gottes mit dir, mit uns einzusteigen oder weiterzumachen. Und ich lese den Bibeltext, der der Predigt zugrunde liegt und er steht in 2. Korinther 3, Vers 18. 2. Korinther 3, Vers 18. Paulus schreibt dort, wir alle aber stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott und spiegeln seine Herrlichkeit wider. Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Der Herr verändert uns durch seinen Geist. Der Herr, Jesus, der Vater, durch seinen Geist. Und manche von uns lieben Veränderung. Ich kenne Leute, die sagen, ja, wenn alles seine Spur läuft, alles in Routine ist, dann wird mir das langweilig, dann brauche ich wieder was Neues. Und dann wechseln sie die Arbeitsstelle oder das Projekt und fangen was Neues an oder das Hobby oder was auch immer. Die meisten, glaube ich, fürchten Veränderung, weil Veränderung uns verunsichert. Wir haben noch keine Erfahrung gesammelt mit dem, was da Neues auf uns zukommt. Wir haben noch keine Routine entwickelt. Wir stehen vor manchem ratlos und müssen was ausprobieren, was testen, machen Fehler, laufen in die falsche Richtung, müssen wieder was korrigieren. Und wer möchte schon Fehler machen? Und keiner, glaube ich, oder die meisten von uns, glaube ich zumindest, wollen sich nicht blamieren, wollen nicht sagen, ey, was machst du schon wieder? Das will man nicht hören. Und gleichzeitig gilt, alles, was lebt, verändert sich auch. Veränderung ist ein Zeichen von Leben. Pflanzen und Bäume wachsen, Menschen und auch Tiere wachsen. Unser Aussehen verändert sich auch dann, wenn wir nicht mehr wachsen. Aber wir verändern uns. Wir sorgen selber für Veränderung. Keiner von euch, zumindest die, die 20 Jahre und länger verheiratet sind, hat noch, also ihr zieht doch euren Hochzeitsanzug nicht mehr an, oder? Also ich nicht. Passt mir auch nicht mehr, glaube ich. Ich habe ihn, glaube ich, auch nicht mehr. Wenn ihr 20 Jahre einen Führerschein habt, habt ihr nicht mehr euer erstes Auto. Wahrscheinlich. Vielleicht gibt es manche. Und das wechselt ihr. Ihr wechselt eure Klamotten, ihr macht neue Tapeten an die Wohnung, in der Wohnung oder neue Farbe ab und zu, baut was an, reißt was ab. Alles verändert sich. Und das ist normal. Veränderung ist ein Zeichen von Leben. In unserem Körper sterben ständig Zellen ab und sie werden abgebaut und neue werden geboren, entwickeln sich, kriegen ihren Platz, ersetzen Altes und dadurch können wir gut weiterleben. Wenn das aufhört, wenn keine neuen Zellen mehr gebildet werden, dann werden nur noch Zellen abgebaut, das hört nicht auf. Und dann sterben wir. Wer weiterleben will, muss die Bildung neuer Zellen begrüßen, bejahen, das wollen. Und so ist das auch in Gemeinde. Wenn wir wollen, dass Gemeinde lebendig bleibt, dann brauchen wir ein klares und auch ein begeistertes Ja zur Veränderung, auch wenn es uns verunsichert, auch wenn es uns Angst macht. Lehnen wir das grundsätzlich ab, wollen wir grundsätzlich, dass alles beim Alten bleibt, sorgen wir dafür, dass unsere Gemeinde stirbt. Wer will, dass es gut weitergeht, muss Veränderung bejahen, sonst funktioniert es nicht. Wenn wir als Gemeinde lebendig bleiben wollen, dann ist es lebenswichtig, dass immer wieder Neues geschieht, dass neue Leute dazukommen, dass auch neue Programme entwickelt werden und dass neues geistliches Leben in uns auflodert und dass die Routine durchbrochen wird. Dass manches stirbt auch, was mal gut war und hilfreich war. Und das passiert sowieso. Und deshalb heißt unser zweiter Leitsatz, wir wollen eine Gemeinde sein, in der Gottes Liebe und sein Wirken lebensverändernd erlebt wird. Bei mir selbst, aber auch bei uns. In unseren Gruppen, in unseren Teams. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns der Angst vor Veränderung stellen und sie überwinden. Und wir überwinden sie, indem wir Gott und seinem Wort vertrauen. Und Paulus zeigt uns hier, dass die Veränderung, die Jesus durch seinen Geist bewirkt, ein großartiges Ziel hat. Nämlich Gottes Herrlichkeit soll sichtbar werden an mir und an uns allen. Also an dir und mir und an uns allen. Wir selbst sollen Anteil also an dieser Herrlichkeit haben. Das ist noch ein bisschen was anderes. Wir sollen es also selbst genießen. Wir sollen davon profitieren. Und jetzt eine Frage, was ist denn mit herrlich gemeint? Also kommt herrlich in eurem Sprachgebrauch vor, im Alltag? Benutzt ihr dieses Wort? Ja, wo benutzt du das Wort? Oder könnt ihr mal sagen, wo benutzt man herrlich? Baut man das in einen Satz ein? Beim Wetter, ein herrliches Wetter. Warum sagst du nicht schönes Wetter, sondern herrlich? Wo noch? Wo setzen wir herrlich noch ein? Habe ich nicht verstanden? Ja, Sonnenuntergang. Herrlicher Sonnenuntergang. Herrliches Essen. Ein herrlicher Urlaub. Was wollen wir damit sagen? Wir können auch sagen, schöner Urlaub, schönes Essen, schöner Sonnenuntergang. Herrlich ist eine Steigerung von schön. Ist noch viel mehr obendrauf. Ist viel besser. Von daher, wenn hier von herrlich die Rede ist, dann ist das etwas, was wir besonders schön empfinden, was uns gut tut. Und Gott hat diese Welt herrlich geschaffen. Er hätte auch alles in Grau und Schwarz, Weiß schaffen können, also mit verschiedenen Grautönen, hat er nicht gemacht, sondern viele Farben, viele Formen. Und Gott, was daran sichtbar wird, ist, dass Gott Schönheit liebt. Also was Herrliches liebt, das gehört zu seinem Wesen. Und dahinter steht ein Konzept, was die Bibel unter Herrlichkeit und Schönheit denkt und was übrigens auch die griechischen Philosophen auch so gedacht haben. Sie haben gesagt, was herrlich ist, leuchtet von innen heraus, hat eine Strahlkraft, berührt andere. Also denke an die Sonne. Die Sonne ist ein riesiger Feuerball. Die brennt in sich. und leuchtet dadurch und schickt ihre Strahlen in den Kosmos. Und diese Strahlen erreichen uns. Es tut gut, die Wärme der Sonne zu spüren. Es tut gut, das Licht der Sonne zu genießen. Es ist gesund, in der Sonne zu sein, zumindest eine Zeit lang, weil da Vitamin D hergestellt wird. Und das brauchen wir für starke Knochen und starke Zähne und für ein gutes Immunsystem. Gott hat einen Sinn für Schönheit. Er ist schön. Und diese Schönheit wirft ihre Strahlen auf uns und unsere Welt. Und in dieser Welt, Paulus führt das aus in Römer 2, und in uns selbst kommt diese Schönheit zum Tragen. Sie ist in uns, weil wir als Ebenbild Gottes geschaffen sind. Und dieses, so wie ein schönes Bild deutlich macht, was der Künstler fühlt und welche Gedanken an Schönheit in dem Leben, so können wir rückschließen auf das, was Gott gemacht hat in dieser Welt, dass er selbst Schönheit liebt und schön ist. Und wir, und das wird hier gesagt, wir sind Ebenbild Gottes, wir spiegeln seine Schönheit wider. Und das ist wichtig für uns, diese Herrlichkeit Gottes ist in jedem Menschen vorhanden, in jedem. Und sie ist nur oft ganz tief verborgen. Und sie ist zugeschüttet durch manchmal schlimme Erlebnisse, die ein Mensch gemacht hat und die ihn verborgen haben. Oder zugeschüttet durch Verletzungen, die uns vor Schmerz krümmen lassen. Und dann wird diese Schönheit Gottes zugedeckt. Und sie wird auch zugeschüttet durch eigene falsche Entscheidungen. Entscheidungen, die uns selbst schaden, die unsere Beziehungen kaputt machen und die andere zerstören. Und doch gilt dieses Wort. Egal wie viel Müll diese Herrlichkeit Gottes zudeckt, sie ist da. Und zwar in jedem Menschen, auch in dir. Und du bist schön, weil Gott seine Herrlichkeit in dich hineingelegt hat. Und das kann und soll und wird sichtbar werden. Gott kann das freilegen und das geschieht durch Jesus Christus. Und den Versen vor Vers 18 im Kapitel 3 beschreibt Paulus, dass diese Herrlichkeit Gottes schon in der Geschichte Israels sichtbar wurde. Mose, er ging in den Vorläufer des Tempels, Zelt der Begegnung oder Stiftshütte heißt es, und begegnete dort Gott in seiner Herrlichkeit. Und als er rauskam, leuchtete sein Gesicht wie Gold. Und alle Israeliten dachten, wow, was ist das schön. Gottes Herrlichkeit spiegelt sich im Gesicht von Mose. Und dann ging es wieder weg. Und deswegen hat er eine Decke über sein Gesicht gelegt, steht hier. Ne? Die Menschen sollten nicht sehen, dass das wieder weggeht. Und wir kennen das ein bisschen aus dem Alltag. Wenn jemand sich über irgendetwas geärgert hat und gerade mal schlecht gelaunt ist, und dann kommt die Tochter mit ihrem kleinen neugeborenen Baby, dann strahlt die Oma und Opa auch, glaube ich. Steht noch, mir noch bevor. Oder eine schwierige Aufgabe wurde gelöst. Vorher waren wir konzentriert und angespannt und klappt das und dann, wow. Es hat funktioniert. Wir haben ja gerade die Winterolympiade und besonders die Frauen haben ja da Wahnsinniges geleistet in der Bobbahn auch. Und die strahlen auf dem Siegertreppchen. Aber vorher war ganz viel Schweiß, ganz viel Anstrengung, ganz viel Tränen auch. Aber dann ist Strahlen da. Jemand strahlt. Das tut allen Umstehenden gut, die das sehen. Mose strahlt Gottes Schönheit wieder, nachdem er mit Gott geredet hat. Und dann verlor sich das. Und jetzt sagt Paulus, aber durch Jesus Christus wird die Decke komplett abgezogen. Das verliert sich nicht mehr, sondern er in uns strahlt durch uns hindurch. Und das geht eben dadurch, dass wir selber in Jesus erkennen, dass wir einen Zugang zu Gott haben. Dass wir Gott in seiner Schönheit erkennen, dass wir seine Liebe zu uns nicht nur wissen, sondern auch erfahren. Und dass wir dann durch ihn sehen können, dass er uns selbst schön gemacht hat. Also dich und mich. Und dass er einen genialen Plan für mein Leben hat. Dass seine Güte uns einlädt, bei ihm zu Hause zu sein. Dass seine Stärke uns aufrichtet. Dass Hoffnung auf seine Stärke uns hilft, vor den Problemen dieser Welt nicht wegzulaufen, sondern Lösungswege zu suchen. Und das alles geschieht durch Jesus. Und deshalb ist es so wichtig, dass du in Verbindung mit Jesus kommst. Deshalb ist es so wichtig, dass du mit ihm in Verbindung bleibst. Und an Jesus sehen wir, wer Gott ist und wie er ist. Wir sehen, dass er uns so sehr liebt, dass er seinen eigenen Sohn gibt für uns. Jesus liebt uns so sehr, dass er für uns am Kreuz stirbt, an dem wir hätten hängen müssen. Weil Jesus für uns starb, können wir leben. Wer das ergreift, wer Gott glaubt, dass Jesus die Trennung zu Gott überwunden hat, der erlebt die Schönheit Gottes. Erlebt, dass diese Schönheit Gottes sich auch ausbreitet und durch ihn hindurchleuchtet. Und das sofort, wenn du dein Herz für Jesus öffnest, passiert was in dir. Und ich weiß das und höre das von Menschen, die eigentlich gar nicht sicher waren, dass es Gott gibt, aber sie sagen, Jesus, wenn es dich gibt, dann komm in mein Leben. Und manchmal passiert erstmal nichts und dann nach einem Tag, nach einer Nacht, weiß ich von einer Frau, nach 3 Tagen von Josef Müller, ein ziemlich bester Schurke, heißt sein Buch, wo da plötzlich er merkt, boah, was ist das für ein Gott, der mich sieht und mich liebt? In dem Moment passiert das, indem du Jesus dein Leben anvertraust und sagst, Jesus, vergib mir meine Schuld und sei von jetzt an mein Chef. Und das ist die Zusage Gottes. Das ist die Zusage für euch an den Bildschirmen und auch für uns hier. Wenn du Jesus dein Leben anvertraut hast, dann spiegelst du jetzt schon die Herrlichkeit Gottes wider. Schönheit leuchtet schon durch dich hindurch. Und wer das begreift, der kann aufrecht durchs Leben gehen. Der fängt an zu fliegen. Wer das begreift, wird selbstbewusst, nicht durch und auf die eigene Leistung, sondern dadurch, dass ich weiß, ich gehöre zum mächtigsten König dieser Welt, zum mächtigsten Wesen und zum schönsten Wesen des Universums. Ich bin sein Kind. Ich darf ihm ganz nahe kommen. Er freut sich an mir. Menschen mögen über mich schlecht reden, aber Gott lächelt, wenn er an mich denkt. Das ist so ein Test. Wie siehst du denn Gott? Wenn du die Augen schließt und dir vorstellst, Gott sieht dich an. Was hat er für ein Gesicht? Deine Vorstellung ist geprägt durch deine Prägung in Familie und in Gemeinde. Aber das, was die Bibel sagt, ist, wenn Gott dich sieht, lächelt er. Und er freut sich an dir. Das wird heute oft und viel gepredigt und das ist auch eine wichtige Botschaft in dieser Zeit. Und gleichzeitig ist es nur die halbe Wahrheit. Wenn du mal richtig gut gegessen hast, willst du mehr davon. Wenn du einmal gutes Regenzeug anhattest und in einen Regenschauer gekommen bist, dann willst du nicht mehr ohne dieses gute Regenzeug in den Regen gehen. Wenn Jesus einmal dein Leben zum Positiven verändert hat, dann willst du mehr davon. Und nicht nur ein bisschen. Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Also schon passiert, schon jetzt, aber jetzt noch immer mehr. Ich war oft genervt von dieser Aufforderung. Warum muss ich mich verändern? Kann ich nicht so bleiben, wie ich bin? Bin ich nicht gut genug? Ich dachte, Jesus nimmt mich so an, wie ich bin, und jetzt soll ich mich verändern. Und dann habe ich gemerkt, dass die Veränderung, die Gott mir zumutet, das Beste sind, was mir passieren kann. Zachäus wird von einem habgierigen, ungeliebten Kapitalisten zu jemandem, der menschenfreundlich ist und gerne gibt, der getanes Unrecht wieder gut macht und sehr fröhlich wird, haben wir letzten Sonntag gehört. Die Freunde von Jesus werden von verzagten, entmutigten und enttäuschten und ängstlichen Menschen zu fröhlichen und mutigen Verkündigern des Evangeliums. Und auch Schläge und Gefängnis und Tod fürchten sie nicht mehr. So sind sie verändert worden. Paulus wird von einem erbitterten Christenverfolger zu jemandem, der Christus verkündigt und Menschen liebt. Der Gefängnisaufseher von Philippi wird vor Selbstmord bewahrt und sein Leben bekommt eine neue Qualität. Wenn du einmal erlebt hast, wie viel Ballast von deinen Schultern fällt, wenn du jemandem, der dich sehr verletzt hat, vergeben kannst, dann willst du immer mehr davon. Wenn du einmal gemerkt hast, wie gut das tut, dass Jesus dir vergibt, wenn du etwas getan hast, was du nicht mehr gut machen kannst, und diese Schuld wie ein Brocken auf deiner Schulter liegt und Jesus kommt und nimmt diese Schuld weg und nimmt deine Scham auch weg, dass du dich nicht mehr verstecken willst, dann willst du mehr davon. Wenn du erlebt hast, dass Gott dir zuspricht, dass du liebenswert und wertvoll bist, auch wenn andere über dich anderes sagen, dann willst du mehr davon. Wenn du erlebt hast, dass Gott aus einem schüchternen, zurückgezogenen Menschen einen fröhlichen Menschen macht, der seine Gaben einbringen kann, dann willst du mehr davon. Wenn jemand, der sich nur um sich selbst gedreht hat und Menschen benutzt hat, um immer reicher zu werden, zu jemandem wird, der die Not der anderen sieht und gern hilft und gern gibt, dann willst du mehr davon. Wenn du erlebt hast, dass ein cholerischer Mensch sanftmütiger und verständnisvoller wird, sodass man immer besser mit ihm oder ihr reden kann, dann willst du mehr davon. Die Veränderung, die Jesus uns bringt und uns bringen will, tut gut. Sie tut dir gut und sie tut anderen gut. Und deshalb lerne Jesus immer mehr kennen. Suche seine Gegenwart. Immer wieder und immer mehr. Gebe ihm die Erlaubnis dafür, auch immer wieder, dass er dich durch seinen Geist immer mehr verändern kann. So, dass seine Schönheit in dir für dich selbst schön spürbar wird und für andere wirksam. Und ein paar praktische Anleitungen dazu. Es geht darum, in seiner Gegenwart zu sein. Und hier, das haben wir vorhin gehört, der Gottesdienst ist eine Möglichkeit, in seiner Gegenwart einzutauchen und zu sagen, hier bin ich Herr, kein Telefon, also macht es lieber den Summton weg oder was auch immer. Lasst euch nicht stören in dieser Zeit, wo ihr hier seid. Aber das ist ja nur eine Stunde von 7x24. Denn das reicht nicht. Such dir einen ungestörten Ort und dann sag einfach, Jesus, hier bin ich. Und er wartet schon da auf dich. Und dann kannst du auch noch sagen, das ist echt spannend, das auszuprobieren, Jesus, schau mich an. Und dann mach die Augen zu und versuch zu sehen, hinzuhören, wie schaut Jesus dich an. Das ist ein spannendes Projekt. Und sei einfach still und achte darauf, wie er dir begegnet. Und dann rede mit ihm, schütte dein Herz aus, sag ihm deine Sehnsüchte, deine Wünsche, deine Bitten, deine Schmerzen, das, was dich freut, deine Ängste, deine Unsicherheit. Beschreibe ihm, wie es dir geht und was du fühlst. Und dann sagen wir oft Amen. Und dann geht Beten noch weiter. Dann lerne doch, ihm zuzuhören. Du hast jetzt ausgeschüttet, jetzt möchte er dir was sagen. Nur sein Herz ausschütten bringt noch keine Veränderung. Das entlastet dich nur für den Moment. Und dann kommt die Not wieder und überwältigt dich. Also frage ihn doch, was möchtest du mir sagen? Und vieles davon erfährst du natürlich in der Bibel aus dem Wort Gottes. Und deshalb ist wichtig, wenn wir die Bibel lesen und sagen, Jesus, rede zu mir. Dass es nicht nur Worte sind, nicht nur Papier, sondern dass ich dich höre und dass du mein Herz berührst. Schenk mir Verständnis. Oder schenk mir doch, dass ich das verstehe, was für mich jetzt gerade wichtig ist. Und frage bitte nicht in erster Linie, was du tun sollst. Darf ich das sagen? sondern frage in erster Linie, Gott, wer bist du eigentlich? Was hast du für mich getan? Wie groß bist du, wie majestätisch, wie schön. Gib mir doch einen Blick dafür, dass ich staune über dich, dass ich fasziniert bin, dass ich entdecke, wo du mir schon Gutes getan hast. Und dann danke ihm dafür und lobe ihn und bete ihn an. Und dann kannst du immer noch fragen und solltest du auch fragen, Herr, wie willst du, dass mein Leben laufen soll? Wie willst du mich gestalten? Wie willst du mich so gestalten, dass die Herrlichkeit Gottes noch mehr sichtbar wird als jetzt? Das ist spannend. Also nochmal zusammengefasst. Du spiegelst Gottes Herrlichkeit jetzt schon wieder. Das ist Gottes Wahrheit. Ob du das glauben kannst von dir selbst und von anderen oder nicht, ist völlig egal. Gottes Wahrheit ist, du bist Ebenbild Gottes und du spiegelst die Herrlichkeit Gottes schon wieder. Also lebe in diesem Bewusstsein. Und das Zweite ist, lass dich durch Jesus und durch seinen Geist immer weiter verändern, damit die Schönheit Gottes dich noch mehr erfüllt und durch diese Welt immer schöner, durch dich diese Welt immer noch schöner wird. Und drittens, suche die Gegenwart Gottes immer wieder und lass dich von der Schönheit Gottes beleuchten und durchdringen und dann wirst du sie widerspiegeln. Wir wollen eine Gemeinde sein, in der Gottes Liebe und sein Wirken, seine Kraft lebensverändernd erlebt wird. Amen.